Wir hatten in den Passionsandachten dieser Woche die Leidensgeschichte nach dem Lukas-Evangelium gelesen. Wir lesen heute die Kreuzigung. Wir wollen am Ostersonntag dann hier im Lukas-Evangelium die Ostergeschichte lesen und dann am Ostermontag die Geschichte der Emmaus-Jünger. Es wurden aber auch noch hingeführt andere, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus abgeurteilt würden. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, und kreuzigten Jesus daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte Jesus und sprach: Bist du nicht Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne und die Frauen, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolgt und sahen das alles. Herr, lass uns nicht nur Zuschauer sein, gib uns Erkennen. Amen. Liebe Gemeinde, wir erwarten am Karfreitag eine Antwort auf das Leiden. Das ist doch das Thema, von dem heute gesprochen werden muss. Es gibt doch so viel unschuldiges Leiden. Als ich neulich eine Beerdigung hatte, sagte einer zu mir, wie wir drüber sprachen, über was für ein Wort soll ich wohl sprechen, sagte der: Sagen Sie doch eine Antwort auf dieses lange Leiden, das interessiert die Leute. Ich möchte es Ihnen vorneweg sagen, ich kann Ihnen eine solche Antwort nicht geben. Ich weiß keine. Ich weiß keine Antwort auf die Leiden dieser Welt. Und ich meine, es gibt auch keine. Gehen Sie doch über die Schlachtfelder dieser Welt. Welch einen Sinn soll denn das Sterben dieser Frauen und Kinder jetzt dort an der israelisch-libanesischen Grenze haben? Wozu denn auch? Und wo überall heute in der Welt Menschen hungern, leiden, geschlagen, gehöhnt, verunehrt werden. Gehen Sie doch durch die Krankenhäuser durch, wo Menschen nach der Operation liegen. Ich weiß keine Antwort auf dieses Leiden. Ich kann nichts dazu sagen. Wo heute Menschen in der Großstadt leben, Kinder, die kaum einen Sonnenstrahl haben, im Benzinduft. Wozu dieses Leiden? Ich weiß es nicht. Dass alte Menschen unserer Mitte keinen Platz zum Leben haben. und weggestoßen sind und Kinder nicht nach ihnen fragen und sie kaum mehr die einfachsten Handreichungen tun können und sich verlassen fühlen. Wozu dieses Leiden? Ich weiß es nicht. Und sie können durch die Welt gehen, wohin sie wollen, in die Nervenkliniken, in die Heilstätten, zu den Suchtkranken. Warum wird so viel gelitten? Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer wieder Leute, die versuchen, dem Leiden einen Sinn abzupredigen. Das will ich in meiner Karfreitagspredigt nicht probieren. Ich denke, was wir schon in der Schule gelernt haben, von diesen Helden der Spartaner, die dort an den Thermopylen gekämpft haben und wo dann diese Inschrift hingemacht wurde, Wanderer, kommst du nach Sparta, so sage, du habest uns sterben gesehen und kämpfen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Man versucht diesem sinnlosen Sterben dieser Männer, die bis zum Letzten aufgerieben wurden, einen Sinn abzugewinnen, indem man sagt, das Gesetz hat so befohlen. Aber wir zweifeln heute daran, ob das sinnvoll ist, ob es nicht wichtiger gewesen wäre, dass die Väter zurückgehen und ihre Kinder erziehen, als dem Gesetz zu gehorchen. Man kann vielleicht noch einen Sinn abgewinnen, aber nie wird dieser Sinn das ganze Leiden aufwiegen. Ich möchte nicht herumstreiten mit einem, der sagt, es hat doch ein Sinnsleiden. Ich habe Geduld gelernt. Gut, aber es wiegt nie die Schwere des Leidens auf, wo auch Leiden geschieht. Ich habe keine Antwort auf die Leiden dieser Welt. Und die Passionsgeschichte Jesu gibt keine Antwort auf die Leiden dieser Welt. Aber die Passionsgeschichte sagt, wo alles Leiden dieser Welt sinnlos ist, ein Leiden ist nicht sinnlos. Das Leiden Jesu. Und darüber wollen wir reden. Jesu Leiden ist nicht sinnlos. Sehr auffallend, wie viele der christlichen Lieder vom Kreuz begeistert singen. Und denke gerade an Lieder, die heute junge Leute gerne singen. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Junge Leute sagen, im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Oder ein anderes Lied unserer jungen Leute, als Siegeszeichen halten wir stets sein Kreuz empor. Da halten wir dieses Leiden des sterbenden Jesus hoch, als Siegeszeichen. Ich möchte Ihnen das heute erklären und habe meiner Gewohnheit treu drei Überschriften gewählt. Das erste, Gott untermauert seine Liebe durch Tatsachen. Gott untermauert seine Liebe durch Tatsachen. Die Passionsgeschichte Jesu atmet nichts von Liebe. Es ist harte Brutalität, es ist Willkür der Menschen, Gemeinheit, Qual und Hass und Übles. Von Liebe kein Hauch. Man kommt immer wieder in die Gefahr, dass man das einfach in einsetzt mit all dem, was sonst geschieht. Sag ich, das will die Bibel nicht zeigen. Sie will nicht die Niedrigkeit des Menschen zeigen, nicht das Elend des Leidens, sondern was will hier das Wort Gottes uns heute Morgen zeigen? Zur Freude am Kreuz, zum Trost, zur Erquickung. Dass die Lippen Jesu sich dort am Kreuz plötzlich bewegen und dass Jesus nun nicht fleht und sagt, sei doch barmherzig, gib mir schmerzstillende Mittel, sondern dass ihn dort am Kreuz eine Sache umtreibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weiß besser als jeder Seelsorger, besser als jeder Freund von ihnen, besser als jeder Seelenarzt, wie man an seiner eigenen Schuld kaputt gehen kann. Dass man ein Leben darunter leiden kann, dass man verkehrt gelebt hat. Und das weiß Jesus. Und nicht bloß, dass es eine Gewissenslast in dieser Welt sein kann, von der man nie mehr frei wird, sondern dass ein das in der Ewigkeit von Gott trennt. Und deshalb ist das Jesu Sorge bis ins Kreuz hinein, ob Sie Vergebung haben. Wissen Sie, ob Sie Vergebung haben? Darum geht es an Karfreitag. Sie müssen das sicher und fest wissen können, ob Jesus Ihnen Ihre Sünden vergeben hat. Und Gott untermauert, das ist unser erstes Wort, Gott untermauert seine Liebe durch Tatsachen. Er hat das bis ins Sterben seines Sohnes hinein bezeugen lassen, dass er nicht von ihnen weichen will. Gott sagt, es können wohl in der Welt Berge weichen und Hügel hinfallen. Es kann Katastrophen geben, die unheimlich sind. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Ich möchte nicht, dass ihr in eurem Leben in dieser schweren Gewissenslast daherlaufen müsst. Ich möchte nicht, sagt Gott, dass ihr in eurem Leben euch abmüht, euer Leben selber neu zu machen und es doch nicht fertig zu bringen. Dass ihr euch müht, fortwährend neu zu beginnen und euch abstrampelt. Meine Gnade soll nicht von dir weichen, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und deshalb ist es bei Jesus in der Todesstunde noch dieses eine seiner letzten Worte, Vater, vergib ihnen, selbst wo Menschen sagen, wir wollen von Jesus nichts mehr wissen, wir wollen ihn nicht haben, wir wollen dieses Wort Jesus nicht mehr hören in unserem Leben. Da ringt Jesus darum, weil es sonst keinen Frieden, keine Erlösung, kein Heil gibt. Ich weiß nicht, in welcher Not Sie heute hergekommen sind, was Sie umtreibt an Einzeldingen. Darum macht das Kreuz uns so mutig, weil Jesus uns Vergebung zuspricht, weil er sein ganzes Leben dafür einsetzt, dass wir Vergebung haben, dass wir fröhlich werden über dem, was bedrückend und belastend über unserem Leben liegt. Heute aufatmen können und sagen, vergeben und vergessen, aufgeräumt, weggetan, nimmer da. Und wenn es der Teufel noch 6-mal mir vorhält und wenn mir es dauernd wieder durch meine Gedanken durchgeht, das Schwere aus der Vergangenheit, Jesus will es wegnehmen. Das war ihm bis zum Sterben wichtig. Das ist seine Liebe. Ich habe einen Beweis seiner Liebe. Gott untermauert seine Liebe mit Tatsachen. Das war das Erste. Und das Zweite, dass wir aus diesem Kreuzesleiden Jesu erkennen, warum das nicht sinnlos ist. Gott gibt einem sinnlosen Leben einen Sinn. Das nimmt ja keiner an, dass Leben sinnlos ist. Wir sind ja alle so voll beschäftigt. Wir haben ja eine Menge zu tun und die Sinnfrage bewegt keinen Menschen normalerweise, weil er sich ja damit beschäftigt, in seinen Zielen, die man sich gesteckt hat. Wir leben doch für Familie, für Beruf. Wir haben Aufgaben, die uns füllen. Aber bei dem Mann, bei dem Schächer, der neben Jesus hängt, bricht plötzlich die Sinnfrage durch. Wozu lebt man denn? Denn in dem Augenblick, wo alles andere durchgestrichen ist, wofür man bisher gelebt hat, da wird alles so sinnlos. Und dieser eine Schächer überdeckt die Sinnfrage mit Protest gegen Gott, indem er lästert und sagt zu Jesus hinüber, bist du nicht Christus, hilf dir selbst und uns, nicht? Dass er protestiert und sagt, wo ist denn der Gott der Liebe? Hinter dieser Frage steht immer die aufgebrochene Sinnfrage. Wenn ein Mensch so fragt, da ist er unruhig geworden, da sind ihm Lebensziele kaputt gegangen. Und jetzt sucht man. Und dieser Schächer, der weiß plötzlich nicht mehr wozu und wohin und dann klagt man Gott an. Und Gott schweigt. Es ist gut, dass Gott schweigt, er hat es nicht nötig, auf Lästerungen zu antworten. Aber was groß ist, dass Jesus einem sinnlosen Leben, und es gibt Augenblicke, wo in unserem Leben alles zusammenbricht, wenn man in der Hände Menschen ausgeliefert ist, so wie diese Schächer, wenn einem das Leben plötzlich abgeschnitten wird. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, da bricht alles zusammen. Das sind äußere Einflüsse, es kann eine Krankheit sein, das können Menschen sein, das können unerwartete Lebensführungen sein, wo uns ein Weg versagt bleibt, den wir erwarten, ich weiß es nicht, das liegt ganz verschieden. Und da bricht das plötzlich aus, wozu lebe ich denn überhaupt noch? Heute sprechen das Menschen offen aus und dann mit dem frommen Wunsch, ich möchte gern sterben, ich sehe das nicht als frommen Wunsch an. Und die Sinnfrage muss beantwortet werden, nicht sterben. Wozu lebe ich? Und da spricht Jesus einem solchen Menschen, deren ganz wüstes Leben hinter sich hat, dessen ganzes Leben verdreht war, der in eine ganz andere Richtung gelebt hat, als wo Gott ihm eigentlich Aufgaben gegeben hat, dessen ganzes Leben vergeudet und verprasst war. Dem spricht Jesus zu, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist so groß, dass Jesus sich an Menschen binden kann, deren Leben ganz verkehrt, ganz falsch, ganz vergeblich gelebt war. Das hat Jesus so oft bewiesen, wo er Menschen zu sich nahm und ihnen einen Sinn gab, einen ganz neuen Sinn. Und bei Jesus wird das Leben Sinn erfüllt. Deshalb ist das kein frommer Wunsch, ich möchte sterben. Jesus will, dass wir leben und richtig leben und Freude am Leben haben. Und dass er dieses dem Schächer zuspricht, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ob Tod, ob Leben, ich binde mich an dich und es geht immer ums Leben, ob wir in dieser Welt leben oder in jener Welt. Und dass Jesus sich an ihn bindet. Und dass Jesus hier eine Scheidung vollziehen kann und das alte Leben dieses Schächers wegschieben kann. Das ist ganz enorm, wie Jesus das tut. Diese alte Vergangenheit rückt er einfach weg und trennt sie von dem Schächer und macht einen Graben. Er stellt sich zwischen uns und unser Leben voller Sünden, voller Unrecht, voller Untaten und stellt sich dazwischen und sagt, jetzt beginnt ein neues Leben. Das Kreuz ist ein Hoffnungszeichen. Verstehen Sie das, junge Leute, das Singen? Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Wir können neu beginnen, weil Jesus einen Graben zieht in unserem Leben, weil es eine Trennung gibt zwischen alt und neu. Und noch ein letztes. Der Tod hat ausgedient. Wenn Sie die drei Sätze noch behalten. Gott untermauert seine Liebe mit Tatsachen. Das zweite, Gott gibt einem sinnlosen Leben einen Sinn. Noch das dritte, der Tod hat ausgedient. Der Osterjubel fängt nicht erst am Ostermorgen an. Die Jünger verstanden es nur nicht, was am Karfreitag geschah. Sonst hätten sie da schon eingestimmt in diesen Jubel. Und ich habe sie gegrüßt heute in diesem Gottesdienst, nämlich ihnen sagte, es ist ein Freudenfest. Es ist ein Freudenfest. Brauchen keine schwarze Krawatte heute anzuziehen. Die dürfen sich freuen, weil der Tod ausgedient hat. Und das ist am Karfreitag erledigt worden. Der Tod hat ein Recht auf mein Leben. Warum denn? Weil er die Quittung ist, so heißt es einmal in der Bibel, der Sünde soll. Das heißt, er zahlt aus, was wir gelebt haben. Er quittiert, was wir gearbeitet haben. Und unser ganzes Leben hat sich ja immer an dieses Vergängliche festgekrallt. An alles, was man in die Hand nehmen kann, an alles, was man mit den Augen sehen kann. Wir sind Menschen, die auf Sichtbare leben. Für was lebt man denn? Für irdischen Erfolg natürlich. Für Bestätigung. Dass Menschen Ja zu uns sagen, dass etwas herauskommt, was man sehen kann. Und das quittiert uns am Ende der Tod. Wenn wir alles im Tod ablegen müssen, dann bleibt nichts übrig. Das ist die Bilanz meines Lebens. Deshalb ist der Tod so bitter. Und deshalb wirken alle Sprüche am Grab, die man macht, von der Leistung eines Verstorbenen so billig. Denn es stimmt ja nicht. Im Tod wird alles weggeblasen. Die Blumen verwelken. Aber am Karfreitag hat Jesus uns den Tod zerstört und hat dem Tod sein Recht weggenommen, indem er dort ausruft im letzten Sterbensaugenblick, Vater, jetzt in deine Hände. Jetzt wird nicht ausgelöscht, sondern jetzt wird Neues begonnen. Jetzt beginnt Großes. Herr, in deine Schöpferhände befehle ich mich, nicht in die Hände des Todes. Und seit dem Karfreitag, seit dem Sterben Jesu ist der Weg offen durch den Tod hindurch, dorthin, wo Gott uns einen neuen Leib gibt und ein neues Leben. Das ist so wichtig, dass wir am Karfreitag das erkennen, dass Jesus hier dem Tod sein Recht bestritten hat. An Ostern wird das nur noch sichtbar dokumentiert. Ich möchte Sie einladen, am Ostersonntag hier im Gottesdienst zu sein, denn das ist eine Tatsache, die für unseren Glauben so entscheidend wichtig ist. Ob der Tod nur sinnbildlich erledigt ist oder ob er auch real seine Kraft verloren hat. Nein, er kann uns nimmer treffen, wo Jesus Sünden vergeben hat, wo Jesus das Nichtige weggenommen hat, wo Jesus dieses alte Leben von uns abgetrennt hat, wo er bei uns ist, er, der den Weg zum Vater weiß. Es gibt diesen Spott vom Vertrösten, als ob wir Menschen vertrösten. Das ist ja nicht nur eine Sache, die Karl Marx erfunden hat. Die gibt es schon in den alten Religionen des Griechentums. Ich möchte Ihnen sagen, ich möchte vertrösten. Ich möchte richtig vertrösten. Und es gibt keine Antwort des Glaubens, die uns in dieser Welt ganz erfüllen kann, als das, dass wir wissen, es geht zum Vater. Wir sind Menschen, die der Ewigkeit zuwandern. In dieser Welt gibt es keinen vollen Trost. Tränen werden erst in der Ewigkeit abgewischt. Und wir dürfen uns heute daran freuen, indem wir durchblicken durch die grauenvolle Nacht des Todes, dorthin, wo mein Vater ist, der mich lieb hat. Dass ich weiß um seinen Sieg und dass er mich trägt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Leiden in der Welt hat Sinn, ein Leiden in der Welt gibt uns Freude, löst uns unsere Lebensnöte. Nicht alle Lebensnöte werden so beantwortet, wie wir sie wollen. Sie werden nicht vordergründig beantwortet mit den kleinen Lösungen. Sie werden in der großen Lösung beantwortet, indem uns Gott diesen weiten Blick gibt in seine Ewigkeit hinein. Wir saßen neulich mit ein paar jungen Leuten zusammen in unserem Jugendbibelkreis und da sagte einer, das müssen Sie eigentlich in Ihren Predigten klarer sagen, dass man sich entscheiden muss. Ich sagte, merken das die Leute nicht. Wie gehe ich nun zurück? Lebe ich für das Nichtige? Lebe ich auf diesem Sieg Jesu weiter? Lebe ich diesen weiten Horizont vor mir der Ewigkeit Gottes? Natürlich muss man sich entscheiden. Und weh dem, der nicht zupackt. Und wohl dem, der glauben kann und der sagt, Jesus, dir befehle ich mich an, so wie dieser Schächer ruft, Herr, denk an mich, mein ganzes Leben soll dir gehören, ich möchte mit dir leben. Amen.